zusammen. Erstmal einmal Grüße nach Spanien, Heike. Schön, dass es geklappt hat, dass wir gemeinsam über Bitcoin sprechen können. Ich werde gleich noch ein paar Worte dazu sagen, bevor wir dann loslegen.
Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, zumal ich dich ja fast regelmäßig über Bitcoin reden höre. Und das hat mich immer motiviert. Und gerade die unterschiedlichen Meinungen, das ist das Interessante an der Börse, das mal auszuarbeiten. Da hat keiner Recht und einer Unrecht und sagen, was ist die aktuelle Situation? Und es gibt zurzeit wenige Themen, die aus meiner Sicht so interessant sind wie Bitcoin, weil es total auseinanderliegende Meinungen gibt. Und ihr werdet euch überrascht fühlen, jetzt die Zuschauer, zu denen sage ich das, wie ich als ein Verneiner von Bitcoin, ich war zu einer überraschenden Schlussfolgerung kommen und Empfehlung kommen.
Nimm den ganzen Rest nicht vorweg, sonst spulen die Leute gleich vor. Aber eins vorweg, ganz klar. Also, wir haben uns vor kurzem auf einem Börsentag unterhalten. Da bist du auf mich zugekommen, so ein bisschen Bitcoin hin und her und ein paar Fragen gestellt. Und während dem Gespräch habe ich gemerkt, zum einen, hey, du hast da wirklich Gedanken gemacht, weil du hast kritische Fragen gestellt, die sinnvoll sind. Du hast aber auch im Gespräch gesagt, oh, stimmt, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ist eigentlich auch ganz gut. Und aus dem ist dann die Idee entstanden, Mensch, Heiko, lass uns ein Video machen. Nicht, und jetzt an alle Bitcoin-Hardcore-Fans, ihr müsst hart sein und tapfer sein. Nicht jeder schwört auf Bitcoin, aber lasst einfach mal Meinungen zu. Ja, wir alle wollen, dass Bitcoin mehr wert wird und dafür brauchen wir mehr Leute, die von Bitcoin überzeugt sind und die auch mal Bitcoin kaufen. Und deswegen lassen wir mal andere Meinungen anhören und vielleicht gibt es da Argumente, wo dann sogar manche sagen, oh ja, es klappt. Und deswegen zwei Themen. Einmal, wie war dann ursprünglich deine Meinung zu Bitcoin, als du das erste Mal von dem Thema gehört hast, was ist dir eingefallen? Was hast du dazu gedacht? Und dann, ich werde nachher unten Timestamper machen. Komm mal, wie ist denn deine aktuelle Meinung? Hat sich da was geändert? Aber als feuerfrei, erstens mal, digitales Gold, ein digitales Zahlungsmittel, 21 Millionen, die werden aus dem Nichts erschaffen. Ja, was war deine erste Meinung dazu, ganz ehrlich?
Die erste Meinung war die Anekdote, dass man zwei Pizzas kauft und dafür 20.000 Bitcoin anbaut und der Produzent, der Pizzabäcker hat das angenommen, als Witz quasi. Nicht wahr? Der sagt, ist ja egal, der arme Leute macht einen ärmlichen Eindruck, wohl gar, spielt sich ja in New York ab und hat also für seine 28 Dollar, die er verlangt, der 14 Dollar pro Pizza, hat gesagt, okay, da kriege ich 20.000 von diesem Zeug, ob das wertlos ist oder nicht, spielt ja keine Rolle. Hätte er
es waren 10.000 Bitcoin übrigens, aber heutzutage eine immense Zahl, aber ja.
Typisch, weil siehst du, so ist es typisch, man inflationiert die Zahl, also ich nehme, du bist der authentische Person, 10.000. Und die 10.000 hatten ja damals, wenn man sich ausrechnete, jetzt mit dem heutigen Preis mal 10.000, kann man da schnell rechnen, sind wir also sagen, wir nehmen jetzt die 60.000, 70.000 oder auch 70.000 an und sagen 10.000. Das sind ja dann, wenn man es hochrechnet, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, sind ungefähr waren so 700 Millionen oder sowas, nicht? Und wenn man sagt, der hätte 700 Millionen, das war also die teuerste Pizza-Lieferung in der Weltgeschichte, vorausgesetzt, und das kommt jetzt wieder auf unser Thema, auch Anlagestrategien zu, die meisten rechnen ja immer vom Tiefpunkt bis zum Höchstpunkt, das erreichen die wenigsten. Ich habe zwar schon mal zweimal mein Leben erreicht, am absoluten Höchstpunkt was zu kaufen und am absoluten Tiefpunkt das zu verkaufen. Darüber traut sich keiner zu reden, ich rede gerne drüber, denn man lernt ja nur aus seinen Fehlern. Nur bei Bitcoin, das war die Anfangsstory von mir. Und dann die Logik, was Bitcoin ist, was mich stört immer bei der Anlagestrategie, schaue ich mir mal an, wer steht dahinter, was macht das Unternehmen, wer führt das Unternehmen? Und da hieß immer Herr Nakamoto, nicht wahr? Und dann sage ich, wer ist denn Herr Nakamoto? Ja, das ist ja Herr Nakamoto. Ich sage, habt ihr mal ein Bild von Herrn Nakamoto? War ich nie gesehen. Ich sage, ihr kauft etwas wie die Katze im Sack. Ich sage, Moment mal, ich würde gerne etwas sehen. Da gibt's die große Formel, wunderbar, alles schön und gut. Wer ist Herr Nakamoto? Und das ist heute noch meine Frage. Hat schon einer mal Nakamoto gesehen? Das Erste, was mir dann auffiel, war, das ist eine ideale Art und Weise, wie man im Drogenhandel Geld verschieben kann, nicht wahr, ohne groß ertappt zu werden. Mach Stimme oder mach nicht Stimme. Und deswegen hatte ich Bitcoin von Anfang an etwas mit Fragezeichen belegt, von Anfang an. Dann habe ich, um mal die Zeitraffer-Tempo sehen, dich häufig im Fernsehen gesehen. Am Anfang sagte ich, alles Quatsch, was der Richie da erzählt. Aber was mich begeistert hat, war deine Begeisterung. Damit der hat einen Drive dabei, der glaubt tatsächlich daran. Und dann deine ganzen Kollegen, die es auch gemacht haben, die machten dir alle einen sehr interessierten Eindruck. Und man konnte nicht sagen, die sind alle Idioten, das kann man nicht sagen. Dann ich sagte, da ist was, ist sehr interessant. Und dann kam für mich die nächste Story hinzu bei der Dogecoin. Dogecoin kam ja kurz danach, dass ich also einen Computerfachmann hinsetzte und innerhalb von 3 Stunden eine Dogecoin am Computer kreierte als absolute, sagen wir, Witznummer. Und sagt das auch noch heute. Und die Dogecoin, um wieder jetzt mal im Zeitreifertempel zu sprechen, ist ja immer noch so 16 Milliarden wert. Und der Unterschied zwischen Bitcoin und Dogecoin ist ein ganz simpler. Dogecoin macht nichts wert sein, aber die bleibt wertlos und dennoch hat sie einen Wert. 16 Milliarden ist ja eine ganze Menge Geld. Wenn du und ich 16 Milliarden hätten, wären wir nicht verarmt. Und die Dogecoin kann jedes Mal neue Münzen oder Coins, wie man so will, produzieren. Und das ist der Downfall bei Dogecoin. Deswegen hat sie einen gewissen limitierten Preis. Aber wenn ich immer mehr Dogecoins habe und die mit 11 Cent gehandelt werden, dann kann ich eben auf die 15 Milliarden kommen. Und das ist für mich der Beweis, dass es hier eine wertlose Strategie ist. Nur zurück. Und das ist meine Frage an dich. Du bist der Experte. Ich bin der Laie, auch wenn ich Anlagestratege offiziell bin. Aber auch Anlagestrategen sind Laien. Und sie erarbeiten sich immer ein bisschen vor von den Faktenlage. Die 21 Millionen, die du genannt hast, davon sind jetzt ungefähr 19,5 oder so oder 19,4 rausgeballt. Und die werden ja immer wieder mit dem Halving, wahrscheinlich bis 2140 wird es wohl sein, bevor dann die letzte Summe raus ist. Das muss man wissen. Aber es werden immer weniger Coins, die rauskommen. Und das heißt, die Halving-Story können wir nachher diskutieren, wie wichtig sie wirklich jetzt noch ist. Aber die Sache ist die, das Geheimnis an Bitcoin ist, egal welches Skepsis man hat, ist eine limitierte Zahl, die vorhanden ist. Das ist wie Rembrandts, wie Picassos, bei Dali hier, ich bin jetzt in der Dali-Stadt, Dali, da weiß man nicht, wie viele Bilder gefälscht sind, wie viele noch die Original sind, das muss ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn man sagt, es gibt so viele Originale von einem Künstler, dann ist das ein limitierter Preis. Jetzt muss ich noch eines machen, ich muss die Weltbevölkerung oder die potenziellen Anleger darauf aufmerksam machen und sie darauf scharf machen. Und sagen, das ist das Beste, was es gibt. Nun bin ich ein großer Whisky-Liebhaber. Ich habe ein Fass Macallan mal gekauft. Das ist mittlerweile, oh, jetzt genau kann man sagen, das ist jetzt 60, Moment, das ist also von 74, das ist also 50 Jahre her. Das habe ich damals gekauft, weil ich bin Whisky-Liebhaber, trinke nicht viel, aber ich genieße es. Und genauso, wenn ich jetzt einer sagt, kann ich von Ihrem Fass was kriegen? Ich sage, Leute, ich habe da nur 239 Flaschen von und jede Flasche, nicht? Für jede Flasche wurde vor ein paar Jahren mal für 2.000-3.000 Euro gehandelt. Heute soll es vielleicht 20.000 sein. Ich weiß es nicht, da ich kein Geld brauche. Das heißt, ich muss natürlich Geld haben, aber ich habe genug und deswegen muss ich da nicht nach jedem Preis gehen. Lasse ich das einfach liegen und warte ab, bis mir einer ein Angebot macht, was also so unseriös hoch ist, dass er sagt, dafür kannst du es kriegen. Denn ein Whisky wurde ja vor 6 Monaten mal für 2,2 Millionen die Flasche verkauft. Übrigens auch ein Macallan, aber spielt keine Rolle. Jetzt gehen wir wieder zu
Bitcoin. Das ist ein ganz guter Vergleich. Whisky und Wein, da kommen wir vielleicht nachher noch zu, weil da gibt es jede Menge Fälschungen. Bei Bitcoin gibt es keine Fälschungen.
Ist das entscheidend auch, dass die Leute sagen, Team, woher wissen wir genau, dass es ihre Flasche ist? Da habe ich auch noch eine Antwort. Voll, gute Frage. Jetzt mit Bitcoin. Der Erfolgsstory von Bitcoin, egal was jetzt, ob ich jetzt sage, es ist wertlos oder nicht, spielt gar keine Rolle. Auch Wertloses hat seinen Preis und der liegt in der Limitation der Bitcoin. Dass man weiß, es sind maximal, wenn alles draußen 21 Millionen, aber jetzt mit 19,4 ist schon über 95% der Sachen sind rausgekommen. Kann man sagen, Leute, passt mal auf, oder über 90% sind rausgekommen. Und jetzt muss ich nur eins machen, ich muss die Maschine der Publicity groß anlaufen lassen und bei 8 Milliarden Menschen, wenn ich 8 Milliarden Menschen hätte, theoretisch, ich mache das mal pauschal gesagt, und jeder möchte eine Bitcoin kaufen, ja, dann haben wir nicht genug Bitcoin. Kann man sagen, das ist so wie bei Gold. Wenn man sagt, wenn jeder eine Goldmünze kaufen will, also ein Krügerrent, wie es früher hieß, das war also eine Unze, 32 Gramm. Wenn die jeder eine kaufen wollte in der Welt, haben wir nicht genug Gold. Da ist der Goldpreis, dann kommen die Prognosen mit 20.000 Euro, nicht wahr, oder Dollar pro Unze. Das wird alles wahr. Warum Angebot und Nachfrage? Das heißt, wenn ich ein limitiertes Angebot habe und die Nachfrage ist überproportional, das erklärt die Exzesse beim Kunstmarkt. Denn mir soll auch kein Mensch sagen, dass ein Banksy, oder wie er immer heißt, nicht wahr, Banksy ist das, glaube ich, der Künstler, der das Mädchen mit dem Ballon hatte, das wurde dann versteigert und dann während der Versteigerung wurde ein Drittel davon geschreddet. Das Bild hat sich 10 Jahre so später versechsfacht. Das heißt, wenn ich etwas zerstöre, wird es mehr werden. In anderen Worten, ich empfehle den verbrennt doch mal das ganze Bild, tut die Asche in eine kleine Streichholzschachtel, dann geht's nochmal 6 Sachen hoch. Und können sagen, da ist das teuerste Bild der Welt drin. Also, ich habe da etwas, sagen wir mal, zynische Argumente, was die Bewertung anbetrifft. Gleichzeitig auch in der Börse. Die MEM-Aktien sozusagen. Wenn du eine wertlose Aktie hast und die Shortseller sind maximal drin, und jetzt kommt jemand und sagt, pass mal auf, wir gehen mal gegen die Shortsellers, dann kannst du so einen Preis, haben wir gesehen, nicht wahr, bei verschiedenen Werten, die dann ins Astronomische gehen. Und ich versuche immer Anlagestrategie, so bin ich ja auch aufgebaut, seit 54 Jahren bei Wood Mackenzie angefangen in Schottland, erst eine Analyse vornehmen, wissen, was ist die Substanz, und dann kann man der Fantasie freien Lauf lassen. Und für mich war das der Anfang von Bitcoin. Und dann konsequent habe ich immer wieder gesagt, Bitcoin ist nichts wert. Nun muss ich wieder zugeben, wenn etwas von quasi null auf einen Preis von 8.000, 10.000, 20.000, 30.000 steigt, kann ich ja nicht so tun, dass es nicht da ist. Ja, Leute, ist ja gut. Ich sage, ihr seid alle Idioten, ihr macht alle einen Fehler. Da sage ich ja ein bisschen, ich mache einen Idiot, mache einen Fehler. Sagen, ich habe nur ein paar Millionen gewonnen. Was Sie da empfohlen haben, Team, das hat mir nur ein paar hundert Euro eingebracht. Also bei Bitcoin habe ich besser gelebt. Also jeder,
da war ich gar nicht ein Idiot in dem Fall, genau. Nicht,
jeder, der auf am Anfang an der Bitcoin-Phase noch unter 1.000 gehandelt hat, und hat da 60-fache gemacht, der ist besser dran als mancher, der in der Börse war. Abgesehen davon übrigens, wie ich heute Bitcoin vergleiche, jetzt nur mal als Nebensatz gesagt, du bist ja nur in Stuttgart an der Börse. Ihr Stuttgarter könnt natürlich sagen, ihr nehmen wir mal die Bitcoin geht, ich sage zum Beispiel, geht auf 100.000, diesen Jahr können wir nachher noch spezifizieren, warum. Und wenn du dann Casey Wood nimmst, die geht auf 3 Millionen für die nächsten 10, 15 Jahre. Also ich stimme mit Casey Wood nicht in allen Punkten zu, ich finde sie aber interessant. Nicht wahr? Und sie war ja nun mal die Nummer eins, nicht wahr, in dem, während der Phase von was wir unsere Pandemie, die wir hatten, nicht wahr? Und was da war ausgebrochen ist. Und da wurde sie dann plötzlich Nummer eins. Ich war auch mal Nummer eins für 3 Jahre oder 4 Jahre gewesen in den USA und bin dann auch mal abgestürzt. Ich kenne das Ganze. Ich habe alte, und das geben die meisten Leute ja nicht zu. Du lernst ja von deinen Fehlern, musst es nur zugeben. Kurzum, Casey Wood macht manche etwas sehr exzessive Projektionen. Und dann, wenn die Unternehmen fast pleite sind, dann verkauft sie. Ich kenne, dann halt sie doch mindestens durch, vielleicht kommt die eine oder andere doch nochmal nach oben, wie dem auch sei. Ich arbeite mit der Wahrscheinlichkeit in meinem Geschäft. Wenn ich also Personen, ich mache ja auch noch heute ein paar, ich bin bei Instagram mittlerweile auch nicht, sogar bei ich weiß, mir sagte man jetzt, ich bin auch auf TikTok zu sehen, aber meine Aktivität ist normalerweise seit 1986 mache ich eine tägliche Marktprognose, dauert immer so 5 bis 10 Minuten, mitunter ist es sogar ein bisschen länger jetzt, vielleicht altersbedingt oder weil so viel zu diskutieren gibt. Und das mache ich also jetzt über 12.000 Mal seit den vergangenen, wenn man so will, jetzt, das sind also 36 Jahre, nicht wahr? Das ist schon 38 Jahre mittlerweile. Das hat noch keiner gemacht in Deutschland. Dann, du kannst das jetzt weitermachen, kannst auch mit du in deinem Alter, mir, wenn du also in meinem Alter bist, ich bin 81, du wirst also bis 48, also ein junger Mensch, nicht wahr? Da fing ich übrigens an, in deinem Alter fing ich an, mich selbstständig zu machen, nach der Deutschen Bank, also jetzt baue ich mein eigenes Geschäft auf, also bitte, da kannst du dir eine Inspiration von nehmen. Und das ist fantastisch, man ist ein eigener Mann, man muss jeden Fehler vertreten, den man macht, nicht wahr? Und wenn die Leute immer, das Entscheidende, was die meisten nicht können, frag mal einen, warum hast du das empfohlen? Dann machen die, da eiern die so rum, da erzählen dir so viele Gründe, anstatt zu sagen, ich habe mich getäuscht. Ach so, habe mich schon mal in deinem Leben getäuscht? Jeder täuscht sich doch mal. Also gleich zugeben und von seinen Fehlern lernen. Aber jetzt zurück zu Bitcoin. Was für mich bei Bitcoin ist, und ich habe gerade auch einige Leute und habe sogar in manchen Portfolios, die ich so ein bisschen begleite, habe ich Bitcoin investiert. Und zwar, jetzt ist das Entscheidende, du kannst jede Anlage kaufen. Und ich sage manchmal etwas ab, jeden Blödsinn kannst du ja auch kaufen. Es kommt nur auf die Summe drauf an. Wenn du alle Eier in einen Korb legst, wie man so schön sagt, dann hast du das Risiko all or none. Das ist wie beim Roulette. Warum soll man nicht ins Casino gehen? Wenn du sagst, jemand sagt, man hat 100.000 Euro zur Anlage und sagt, ich mache mir ein Casinoabend. Da sage ich, wie viel von uns aus? Ja, kein Limit. Ich sage, Junge, das ist der Fehler. Aber wenn du sagst, ich gebe 100 Euro aus, so viel, wie ich mit meiner Frau bei einem schönen Abendessen ausgebe, dann sagst du, okay, dann machst du folgendes, gibst du 100 aus, kommst nach Hause und sagst, heute machen wir eine kleine Suppe. Ne? Kleine Hühnersuppe reicht, dass wir haben ja 100 Euro schon ausgegeben. Und wenn du was gewinnst und hast deinen Gewinn verdoppelt, dann nimm mindestens mal was raus. Ob das jetzt 10% sind, 50% sind, nicht alles. Du willst ja was drin lassen. Aber nimm was raus. Wenn du wieder gewinnst, nimm immer noch mal was raus. Wenn du sagst, jetzt habe ich meinen ganzen Einsatz raus, jetzt was ich jetzt nur noch habe, ist Spielgeld. Dann nimm doch ein bisschen raus, damit du weißt, es hat sich gelohnt. Ich kann mir noch ein Abendessen leisten, wenn ich da hier rausgehe. So mache ich es auch in der Spielbank. Aber ich bin kein Spielbankmensch, nicht wahr? Aber das kann man, genauso betreibe ich Anlagestrategie. Immer rationell bleiben und immer, wenn es sehr stark steigt, auch mal etwas weggeben. Denn, und das hast du erlebt, das habe ich erlebt, das haben wir alle erlebt, die Börsen gehen in zwei Richtungen. Sie gehen mal nach oben und nach unten. Langfristig gesehen geht die Börse jedoch nur in eine Richtung und das ist die Richtung nach oben. Denn wir schaffen ja Produktivitätskräfte, die Aktien verdienen mehr Geld. Und langfristig, wenn man den DAX zum Beispiel übernimmt, von 88 bis heute, also 36 Jahre anschaut, der DAX ist von 1.000 auf hier jetzt 18.000 gestiegen. Und das ist thesaurierend und das heißt 8% pro Jahr. Ein paar gequetscht dahinter, 8% pro Jahr. Das ist die Vorgabe. Jetzt so arrogant zu sein, sagen, es wird genauso immer weitergehen, das stimmt übrigens nicht. Das kann man nicht auf die nächsten 500 Jahre projizieren, weil das mit der Weltbevölkerung zusammen mit anderen Dingen. Aber generell können wir sagen, die Börse bringt mir einen Ertrag ein, der besser ist als der Immobilienmarkt. Die Steigerungsrate, nur beim Immobilienmarkt muss man wiederum sagen, ja, der läuft ja anders, weil ich mir 80% des Geldes borgen kann, was ich investiere.
Okay, bei Aktien schreit jeder, oh Gott, auf keinen Fall hebeln, aber keiner kauft zu 100% seine Immobilien.
Bei den Hebeln, sage ich zum Beispiel eines, wenn ich jetzt Bitcoin anschaue, Man würde jetzt sagen, sag mal, nimm mir mal eine Anlage, die so gut ist, wenn ich Bitcoin jetzt von 60 oder 70.000 geht auf 100.000 in diesem Jahr. Nehmen wir, das wäre der Fall. Du kannst sagen, das kannst du in der Stuttgarter Börse fast jede zweite Woche machen, dass du 50% gewinnst, indem du Hebelprodukte nimmst, ein halbes Prozent und sagst, da gehe ich rein. Du konntest sowohl Nvidia auf der Long-Seite was machen, du konntest auf der Short-Seite genauso viel dann wieder verdienen. Das gleiche mit Tesla, also die hohe Volatilität nehmen. Das heißt, es gibt so viele Instrumente und die interessieren mich ja auch. Das sind dann auch Fragen, die ich später an dich habe. Wie kann jemand in seinem Portfolio das Angebot des Leverages, also der hohen Volatilität, benutzen? Und in diesen Sektor kommt für mich nicht Bitcoin rein übrigens. Bitcoin ist für mich anders zu sehen heute. A, ich sage, es ist wertlos, dem machst du widersprechen. Ich sage, Kinder, du kannst Bitcoin dir nicht hinhängen, du kannst, wenn du eine Krügerin hast, kannst du immer die Münze dir angucken, die glänzt sehr schön und so weiter. Kannst sogar eine Münze draus machen, die am Hals rumhängst. Mit Bitcoin ist das ein bisschen schwierig, aus dem Computer was rauszuholen. Das ist also die moderne Digitalisierung. Das Scheine bei Bitcoin ist A, es ist meines Erachtens nicht ungefährlich, denn Bitcoin kann dich auch in den Betrug führen, wie wir gemerkt haben, viele Leute ihr Wallet haben und einer hat es transferiert. Das dritte ist, wenn du plötzlich dein Passwort nicht mehr weißt, so wie in der Schweiz, wenn du plötzlich sagst, ich habe vom Onkel 2 Millionen geerbt, darf ich keinem sagen, aber ich gehe mal dahin, ne? Und dann sag, wie ist denn das Passwort? Oh, das weiß ich nicht. Aber Sie wissen, mein Onkel heißt so und so. Nee, Sie müssen das Passwort wissen.
Wichtig, ganz kurz, bei Gold möchte ich kurz eingreifen und zum Thema Betrug. Ich bin absolut bei dir, dass man bei Bitcoin natürlich selbstverantwortlich ist zum großen Teil. Aber bei Gold muss ich eins sagen. Ich kann dir nachher mal, oder guck mal bei Gelegenheit, bei Alibaba Goldmünzen, da kannst du Maple Leafs kaufen. Die sehen fast aus wie Original, sind genauso schwer. Und ich wette mit dir, die meisten würden nicht mal erkennen, dass es eine Fälschung ist. Also auch bei physischem Gold
absolut,
ist es leicht, eine Fälschung
zu machen. Es ist überall Betrug da.
Und da behaupte ich sogar, wenn ich Bitcoin halbwegs verstanden habe, und das heißt, nicht blind reinrennen, ist ja auch klar, sondern wenn ich verstehe, was es ist, einen gefälschten Bitcoin gibt es nicht. Das ist immer ein Original. Aber ich muss halt verstehen, wie ich darauf zugreifen kann und es richtig absichern. Wir sind schon mitten in der Diskussion. Ganz kurz zu Ende bringen lassen, da gehen wir nachher noch drauf ein.
Ja, aber du hast vollkommen recht, genau wie im Gold. Gold wurde schon zu Römerzeiten gefälscht. Ne? Das gab immer wieder. Also Fälschung, Diebstahl, Betrug ist alles immer da. Deswegen habe ich ja drei Prinzipien für mich zumindest entwickelt, die ich versuche noch anderen vorzustellen. TRT heißt Toleranz, Respekt und Transparenz. Sei tolerant, akzeptiere andere Meinungen, nicht wahr? Respektiere sie auch, muss sie ja nicht selbst annehmen, aber ich respektiere, dass es eine andere Meinung ist. Aber dann zum Schluss, ganz wichtig, wo ich immer mit meiner Familie nicht in ein Streitgespräch komme, weil die sagen, nein, das geht nicht, sei Transparenz. Ich mal eine ganz kleine Sache, die ich dir erzählen will, ohne Namen zu nennen. Ich habe jetzt mit einem Chinesen gesprochen. Da habe ich auch das vorgestellt, TRT, Toleranz, Respekt, Transparenz. Toleranz, oh, das ist großartig, aber Transparenz, oh nee, das ist schlecht. Und das soll jetzt nicht gegen die Chinesen sagen, aber ich sagte, dass diese Person offensichtlich im Geschäftsleben sagt, oh, Toleranz, absolut, Respekt, ja, aber Transparenz, wenn ich wirklich zeigen muss, dass alles stimmt, was ich gesagt habe, das wollen wir ja nicht. Also das kannst du auf jede Nation anwenden, für jede Person anwenden. Es ist TRT, Toleranz, Respekt und Transparenz würde uns alle weiterbringen. Dem könnten wir viele Probleme lösen, aber das geht in die Philosophie weg. Weiter, jetzt gehen wir wieder zurück zu Bitcoin. Also Bitcoin für mich, und das wäre die Frage an dich, den Experten. Nakamoto kennen wir nicht, wir können spekulieren, wer es ist. Aber jemand hat etwas aufgebaut, was von der Technologie her gesehen sehr sophisticated ist, das ist klar. Es verbraucht wahnsinnig viel Energie. Wenn die gesamte Welt sich heute mal, frage an dich. Nehmen wir mal an, wir würden heute Folgendes erreichen. Die ganzen Länder sagen, wir geben unsere Autonomie über das Gelddrucken auf. Was natürlich fast unvorstellbar ist, ist auch unvorstellbar. Nehmen wir mal, sie würden sagen, wir hören auf. Wir verlassen uns jetzt auf eine Kryptowährung oder eine digitale Währung schlechthin. Dass übrigens die ganzen nationalen Währungen in den nächsten 20 Jahren spätestens auf digitale Währung umstellen werden, ist klar, weil es ja viel einfacher ist, als die Scheine zu haben und so weiter und so fort, weil man mehr Kontrolle auch drüber hat. Aber jetzt bei Bitcoin, wenn man sagt, okay, wir haben hier die Bitcoin-Situation. Und wie würdest du jetzt sagen, von der Basis her gesehen, die Gelder, die wir haben, von der Energiefaktor her gesehen, wenn wir die ganze Welt auf Bitcoin umstellen, wie viel von der jetzigen Energie, elektrischen Energie, die wir haben, würde davon verbraucht werden? Nur mal eine runde Nummer, irgendeine.
Die Frage ist, für was? Also ganz ehrlich, zum einen, zwei Schritte zurück, bevor ich zu einer Frage komme, keine Angst, ich vergesse nicht, die digitalen Währungen, die dann von Zentralbanken eingeführt werden, sind nicht vergleichbar mit Bitcoin, weil ob ich jetzt, also ganz ehrlich, Für mich ist mein Euro eh schon digital. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Schein in der Hand hatte, der größer als 10 Euro ist. Ich habe meine Kreditkarte auf dem Handy, ich mache Piep und bezahle damit. Problem ist, auch wenn die digitalen Währungen zentral sind, werden die zentralen Banken trotzdem die Ausweitung der Geldmenge, nicht 21 Millionen Deckel drauf, sondern die können sie weiter auswehren. Deswegen muss man es getrennt voneinander sehen. Für uns, sage ich mal, in westlichen Hemisphären mit funktionierenden Zahlungssystemen, mit einem halbwegs funktionierenden Banksystem, wird Gold erstmal nicht, das habe ich schon gesagt, wird Bitcoin erstmal nicht als Zahlungsmittel dienen, sondern als Wertspeicher. Wenn du Bitcoin als Zahlungsmittel haben willst, wie in Ländern, wo es keine Banken gibt, dann benutzt du nicht das originäre Bitcoin-Netzwerk, um Transaktionen zu machen. Da gibt es bereits so ein, kann man vorstellen, Bitcoin ist da die Basis. Und da gibt es ein neues System, das nennt sich Lightning Network, einfach für schnelle, günstige Transaktionen. Dafür braucht man nicht so viel Energie, eigentlich gar keine. Die Energie braucht man wirklich nur, und jetzt kommen wir zum Thema, was viele falsch verstehen. Viele denken ja, ja, das heißt doch Mining. Und die müssen so viel Energie verbrauchen, damit sie Gold, damit sie Bitcoin finden. Ich werde immer wieder zwischen Bitcoin und Gold wechseln. Das ist falsch. Die Miner sind eigentlich Buchhalter. Die müssen jede Transaktion, wenn du mir jetzt Bitcoin schickst, ja, einen halben Bitcoin.
Wie das Grundbuch beim Immobilienmarkt, nicht wahr, beim Katasteramt, wenn man so will.
Und dass das sicher ist, dass das keiner angreifen kann, dass es unhackbar ist, muss es verschlüsselt werden. Und diese letzte Seite, die aktuelle, die wird alle 10 Minuten geschrieben, die Seite muss untrennbar mit allen Seiten seit 2010 verknüpft, verknotet werden. Das heißt, einmal ist es ein Rätsel in sich und sie wird verkettet mit der vorigen Seite, mit dem vorigen Block. Und diese Berechnung braucht viel Strom, viel Energie, weil es einfach ein Zufallssystem ist. Und damit keiner sagen kann, ich besorge mir einfach so viele PCs und greife das Ganze an und übernehme das ganze System. Deswegen sagt man, je mehr Computer, je mehr Buchhalter in dem Netzwerk dabei sind und sich darum prügeln, wer als nächstes diese nächste Seite schreiben darf, je schwieriger ist auch das Rätsel. Dass keiner sagen kann, ich überflute den Markt mit viel Rechenleistung. Je mehr Rechenleistung, je mehr Schrift, Buchhalter da sind, je schwerer ist das Rätsel. Und die eigentliche Aufgabe für den Buchhalter ist es, die Transaktion, du schickst mir was, ich schicke mir anders was, die werden in diesem Blockchain, in diesem Blatt Papier quasi digital festgehalten, mit der Folgenkette verknüpft. Und zusätzlich, wenn du mir Bitcoin schickst, musst du auch eine Transaktionsgebühr mitschicken. Das kriegt der Miner auch, der Schriftblockführer. Und zusätzlich kriegt er jetzt noch aktuell immer einen neuen Bitcoin noch ausgeschüttet. Das ist noch als kleine Belohnung. Ganz einfach deswegen, anfangs hat keiner dafür irgendwas machen wollen. Da hast du mit einem kleinen Laptop das Ganze machen können und hast 50 Bitcoins dafür bekommen. Nur, das war halt zu Zeiten, wo eigentlich jeder gesagt hat, was ist das für ein Blödsinn, braucht ja niemand. Heute kriegst du halt 3,125 Bitcoins, aber du musst halt schon richtig viel Glück und Rechenleistung haben, dass du irgendwo rankommst. Und weil du gerade die Energie angesprochen hast, was die wenigsten sehen, es gibt das World Gold Council, die bekannt geben, wie viel Gold produziert wird und so weiter. Gold, da wird jährlich wesentlich mehr CO2 verblasen, in Anführungszeichen. Ich spreche jetzt nicht von Waldabrodung, Quecksilber in Flüssen, sondern wirklich Produktion wird mehr CO2 freigesetzt als Bitcoin. Nichtsdestotrotz, der Energieverbrauch ist immens hoch. Aber wir haben gerade gesagt, Bitcoin ist aktuell irgendwo bei $62.000. Wir drehen heute am 26.07. Der hohe Energieverbrauch ist auch ein Grund, warum Bitcoin so viel wert ist, weil es unangreifbar ist, weil einfach keiner diese Seite aufmachen kann, was Neues reinschreiben kann und es wieder ins Buch kleben kann. Es ist unangreifbar dadurch. Und das ist halt so Fluch und Segen. Ja, viel Energie, aber die Energie macht das Ganze auch so wertvoll. Das macht es einfach, ich glaube nicht, dass die Energie Verschwendung, wenn man es so nennen möchte, das würden jetzt viele Bitcoin-Gegner nennen, dass die irgendwann geringer wird, sondern nee, es wird wahrscheinlich mehr und mehr werden. Aber ich glaube, irgendwann kann man die Energie auch sinnvoller einsetzen, weil diese Rechner produzieren Abwärme. Vielleicht, ja, wir haben jetzt Wärmepumpen, vielleicht gibt es irgendwann Mining-Pumpen, die erzeugen Wärme daheim und machen noch ein bisschen Bitcoin neben mir. Jetzt Fantasie in die Zukunft. Aber Bitcoin-Mining, jetzt darfst du wirklich nur wieder was sagen, kann eben auch nur dort gemacht werden, wo die Energie günstig ist. Bei teuren Preisen, wie bei uns in Deutschland, vom Netzstrom, macht es gar keinen Sinn. Das wird absolut nicht wirtschaftlich sein. Es geht nur dort, wo Solarenergie, Windenergie, Wasserenergie reichhaltig vorhanden ist, günstig vorhanden ist und eben nicht mit unserem zum Beispiel Gas oder Kohle. Das macht gar keinen Sinn.
Weißt du, ich bin ja studierter Jurist, ich bin nicht praktizierender Jurist. Nicht wahr? Ich habe mal zum Bedauern der Fakultät mein Examen gemacht, 1968 in Hamburg, sage ich immer wieder. Aber es ist für mich eine wichtige Basis im Denken und Argumentieren. Ich finde es toll, wie du argumentierst. Ich habe nicht den geringsten Grund, es anzuzweifeln. Ich unterstelle all das, was du gesagt hast, als richtig. Schon mal gute Basis. Jetzt kommt mein Aber. Was wollen wir eigentlich damit erreichen? Nehmen wir mal, wir haben jetzt also gut die 19,5 und später die 21,4 Millionen Bitcoins kreiert. Was nutzt uns das eigentlich? Das Argument ist doch der, jetzt werde ich ein bisschen herausfordern. Ja, ist ja inflationsfrei, keine Inflation. Ja, die Inflation, wenn wir sie nicht hätten, wäre doch katastrophal im Leben. Wir brauchen Inflation. Sagt jeder Volkswirt, kann das beweisen. Denn, jetzt kommt meine Argumentation. Wenn wir sind in einer Null-Inflationsphase im Leben. Ich kann heute was kaufen, ich weiß, in 10 Jahren ist gleicher Preis. Dann kann man genauso sagen, Immobilien sind nichts wert. Genau wie ich heute kaufen, die bleiben mir nicht, es ist ja keine Inflation. Wir leben doch alle auch an der Börse. Wir leben alle von der Inflation. Hat man nur festgestellt, und das waren ein paar kluge Köpfe, nicht wahr? Die haben dann gesagt, pass mal auf, eine Inflationsrate von 10%, 20% macht uns kaputt. Da haben wir die Weimarer Republik gehabt, wo wir dann plötzlich für ein Brotleib 1 Milliarde zahlen mussten. Also das geht nicht. Auf der anderen Seite hat man festgestellt, wenn wir eine Deflation haben, also das Gegenteil von Inflation, ist katastrophal. Dann kauft keiner mehr. Dann geht die Wirtschaft in eine Depression hinein. Das wollen wir auch nicht haben. Und dann hat man festgestellt, ein ganz klein bisschen Inflation, dass der Ritchie und der Heiko sagen,
3,5% wäre doch
gut. 2% ist ja, was die Leute wollen. Deswegen meine Notenbank, auch die EZB, die Federal Reserve, sagen, wir wollen 2% haben, weil wir das quasi als nicht inflationär oder kaum spürbar ansehen, aber dennoch ausreichend, um zu animieren, aktiv zu sein. Und das hält die Weltwirtschaft aufrecht. Wenn wir die Weltwirtschaft haben, die nicht mehr wächst, wie es ja ein paar Global Warming Leute sagen, um Gottes Willen, wir geben zu, ich will jetzt gar nicht in diesen Bereich hineingehen, dann werde ich von meinen Kindern gleich gesteinigt. Aber ich sage Kinder, das ist eine Übertreibung. Wir werden natürlich in der Welt noch gewisse Erwärmung haben und ich habe eine ganz andere These, die brauchen wir jetzt nicht so diskutieren, ein anderes Gespräch mal. Die große Unterbevölkerung der Welt in 150 Jahren spricht kein Mensch davon, aber das kommt. Hat die FAZ gerade übrigens neulich geschrieben, war endlich mal einer die Dokumente auch mitgebracht. Aber wie dem auch sei, was nutzt mir eigentlich, mal ganz praktisch gesprochen, so wie du und ich jetzt hier sitzen. Du sitzt in Stuttgart, ich jetzt im Nordring Spanien und dann in New York und so weiter, wo mein Hauptwohnsitz. Aber kurzum, was nutzt mir das, wenn ich jetzt Bitcoin habe und da sind dann 21 oder 19,5 Millionen Coins sind da, die kann man genau nachweisen, das ist alles authentisch. Ich weiß auch, wenn ich was kaufe mit 99,9%, wenn ich ein Gemälde kaufe, wenn ich ein Haus kaufe, wenn ich was anderes kaufe, das ist authentisch, bis auf die wenigen Betrügereien, die ein paar Prozent immer ausmachen. Wo würde der Lebenskreislauf der Welt verbessert werden, wenn heute Bitcoin da, die Länder brauchen immer mehr Geld. Die Länder müssen auch sagen, wir wissen ja schon, dass wir sagen, ah, wir haben die Schuldenbremse, war ja nur gemacht, wir wollen nicht das ins Uferlose lassen, aber dass wir mal gelegentlich mehr brauchen, wenn ein Krieg in der Ukraine ist, wir sagen, wir brauchen ein bisschen mehr Geld, damit wir die Russen besiegen können, sonst können wir gleich die Arme hochheben, sagen, komm, Kommunismus auch bei uns. Also gewisse Inflation ist gar nicht falsch. Wir wollen es nur kontrollierbar halten. Warum, jetzt Frage an dich, warum, abgesehen von der Anlage her, dass ich versuche, Geld zu verdienen, die Leute, die Bitcoin kaufen, wenn ich ihnen sagen würde, pass mal auf, die Bitcoin ist jetzt bei 60.000 und die bleibt bei 60.000. Kein Mensch will sie mehr. Jeder sagt, ich habe genug. Keiner kauft sie mehr, weil da war es immer gleicher Wert. Wir können es beweisen und alles ist bewiesen. Wo würde denn der Preis hingehen? Angebot und Nachfrage.
Angebot und Nachfrage. Wir sind jetzt momentan bei 19.730.000 Bitcoins, die draußen sind. Fällt mir ganz ehrlich. Meiner Meinung nach wird sich Bitcoin, vor allem in unseren Sphären, als digitales Gold etablieren. Es wird wirklich eine Art Wertspeicher werden. Und viele Hardcore-Bitcoiner sagen ganz klar, der Bitcoin-Preis ist immer gleich. Es ist ein Bitcoin, nur Euro und Dollar schwanken. Das ist jetzt immer die Sichtweise. Aber ich persönlich, was ich glaube, warum Bitcoin einen langfristigen Wert haben wird, die Gesellschaft hat sich vor 10.000 Jahren, 12.000 Jahren auf Gold als Wertspeicher geeinigt. Weil einfach man als Gesellschaft gesagt hat, Gold, das gibt es nicht so oft, das ist schwer zu finden. Wenn ich es finde, es ist schön weich, ich kann es leicht teilen, ich kann es lange aufbewahren. Wenn wir damals schon die Zeit gehabt hätten, dass wir Internet und Strom gehabt hätten, hätten wir sich damals für Bitcoin entschieden. Weil Bitcoin bringt eigentlich all die Vorteile, die Gold hat. Es ist leicht zu teilen, es ist unfälschbar, es geht nicht kaputt. Mit dem gleichen einher, dass ich die Teilung so vornehmen kann, dass ich die 1 Millionste Bitcoin schicken kann. Bei Gold, wenn ich kleinere Mengen verkaufen will, du kriegst ein Gramm Barren Gold, also Grammplättchen, ist das Gramm viel teurer als das Gramm pro Kilo, wenn ich es Kilobahn habe, weil einfach der Herstellungspreis umständlicher oder auch der Transport, der sichere Transport. Transportier mal 5 Millionen in Gold, du brauchst einen Panzerwagen, du brauchst Sicherheit hin und her. 5 Millionen in Bitcoin kann ich genauso verschicken über das Bitcoin-Netzwerk wie 0,0001 Bitcoin. Also es ist wirklich für mich persönlich nicht als die Weltzahlungsmöglichkeit der Zukunft, glaube ich persönlich ehrlich gesagt nicht dran. Jetzt werde ich wahrscheinlich auch von vielen gesteinigt. Aber ich glaube ganz klar daran, dass es ein Wertspeicher ist, der einfach aktuell zur neuen, modernen Zeit passt. Und bei Gold ist einfach so, warum ist Gold so viel wert, was es wert ist? Na, weil man sich darauf geeinigt hat. Die Historie, die Zeit hat gezeigt, irgendwie glaube alle dran. Wir wissen, in China war lange Zeit Silber beliebter, bis die Engländer dort waren, da war auch Gold plötzlich interessanter. Aber wenn man sich als Welt darauf einigt, dass ein gewisser Wert dahinter steckt und die guten Vorteile, die Gold auch bietet, ich wiederhole mal, Begrenzung, leicht teilbar, es geht nicht kaputt, man kann es viel leichter transportieren, es ist viel fälschungssicherer. Deswegen glaube ich persönlich, dass die Weltgemeinschaft mittelfristig das als Wertspeicher anerkennt. Wir haben es vorher ganz kurz im Vorgespräch auch von amerikanischer Politik gehabt, da wollen wir gar nicht so drauf eingehen. Aber wir drehen jetzt kurz bevor in den USA eine relativ große Bitcoin-Konferenz stattfindet. Und viele gehen jetzt auch davon aus, dass mittelfristig, wenn Donald Trump an die Macht kommen sollte, er hat es ja schon über Umwege andeuten lassen, dass er den Dollar neben mit Gold auch mit Bitcoin stützen möchte. Das wäre wieder dann so ein theoretischer Ritterschlag für Bitcoin, wenn sogar ein Länderes Ansehen als Wertspeicher. Und du hast vorher gesagt, man muss aus seinen Fehlern lernen. Ich habe auch das erste Mal Bitcoin angeschaut, 2014. Ich habe mich damals auch nur damit befasst und gesagt, nee, das ist ja ganz komisch und dubios, das brauche ich nicht. Ich habe damals World of Warcraft gespielt, da hatte ich auch digitales Gold. Das hat mir gereicht. Jetzt sehen wir aber schon so, dass es Staaten in den USA bereits gibt, die Bitcoin-ETFs in ihre Pensionsfonds mit aufnehmen. Also das ist jetzt wirklich, und das ist so, glaube ich, der Break-Even. Ab dem gewissen Punkt, wo nur irgendwelche picklichen Freaks im Hinterzimmer sich für 10.000 Bitcoin Pizzen hin und her schicken über die Welt, da ist es einfach noch ja, eine Wette. Nur wie gesagt, das Casino, es kann werden, es kann nicht. Aber je höher die Akzeptanz von irgendwas wird, wenn jetzt eben nicht nur Menschen untereinander, sondern bis vor kurzem doch Gesellschaften untereinander, sogar Larry Fink, der vor einigen Jahren gesagt hat, Bitcoin ist quasi etwas für Schwarzgeldtransformationen und plötzlich selber das ganz gut findet und jetzt sogar Staaten dazu kommen, glaube ich halt, dass wir ein gewisses Etablierungslevel erreicht haben, wo Bitcoin schwer aus der Welt schaffen wird. Und deswegen glaube ich, es wird als Wertspeicher sein, als Zahlungsmittel, dass es Dollar und Yen komplett und was auch immer abschafft oder Euro, kann ich es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir mal vorstellen als eine Art Maßeinheit für zukünftige Währungen mal, dass man sagen kann, welche Währung ist stabil? Da heißt es dann nicht, welche stabile ist Währung gegen Euro, gegen Dollar, Dollar gegen Yen, sondern welche Währung ist stabil im Vergleich zum Bitcoin? Das könnte ich mir auch mal so als Maßeinheit mal vorstellen. Das sind so die ja, die Fantasien, wo ich habe, warum Bitcoin gekommen ist und bleiben.
Ich würde der Schlussfolgerung, dass Bitcoin da ist und bleibt, nicht in Frage stellen. Ich würde jetzt nur fragen, wenn man es mal anguckt, vergleichen wir mal Gold und Bitcoin. Bitcoin ist wirklich im Computer drin, Gold ist sichtbar. Wenn man die ganzen Goldreserven der Welt zusammennimmt, die wir haben, nicht die im Untergrund noch liegen, sondern da gibt es vielleicht nochmal 40% noch dazu rechnen, aber was da ist, was in den Notenbanken liegt und was ich hier zum Beispiel bei mir als Ring trage, nicht wahr? Das ist kleiner als der Raum unter dem Arc de Triomphe, wo wir gerade heute Abend die Olympiade in Frankreich und in Paris starten. Wenn man den Arc de Triomphe nimmt, passt alles Gold der Welt unter den Arc de Triomphe-Bogen. So 23 mal 23, der Würfel vielleicht ein bisschen mehr, weil noch ein bisschen was geschürft wurde. Da oben drauf können wir noch ganze Platin packen übrigens nebenbei. Und dann sind wir noch Platz für eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Also wenn ihr eine Zwei-Zimmer-Wohnung braucht zur Olympiade, kann der immer oben genug Platz haben im Arc de Triomphe und hat das ganze Gold der Welt. Das ist die Vorstellung. Bei Bitcoin ist es anders, weil es eben im Computer drin steckt. Hat dann einen Wert, der verglichen wird mit etwas. Die Seite, die ich habe, ist die, dass ich bei Bitcoin mir sage, Leute, ihr könnt mit Bitcoin alles rechnen, wie ihr wollt. Nur die Schönheit des Goldes, wenn Gold nichts wert wäre, das, was wir mit Gold kreiert haben, ist einfach schön. Wer natürlich sagt, was interessiert mich, die Vasen und all das, was da produziert wurde, die Ringe, naja, Leute heiraten heute auch nicht mehr, nicht, weil leben einfach zusammen, und Ring, ich habe noch meinen Großvaters Ring dabei, einen Wappenring der Familie und so weiter. Aber kurzum, eine gewisse Tradition. Ich kann noch etwas damit anfangen, weil Bitcoin ist eine Rechengröße. Aber, und da sind wir beide ähnlicher Meinung, mit vielleicht einer unterschiedlichen Schlussfolgerung, und die ist gar nicht mal so unterschiedlich, dass du sagst, Bitcoin bringt die Nullinflation. Die Nullinflation wird nicht kommen. Die Bitcoin kann machen, was sie will. Wir werden immer eine Inflationsrate haben. Wir werden immer Länder haben wie Zimbabwe, nicht wahr, oder Sambia und so weiter. Oder Argentinien, die eine riesen Inflation haben, weil sie ihren Haushalt nicht richtig balancieren können. Und dann wird immer wieder gesagt, oh, wir müssen sehr sauber sein. Dann schaut mal, Bitcoin ist so und so viel wert. Da sieht man, wie groß die Inflationsrate ist. Das macht eine gewisse Warnung sein, ob sie haben wir auch im Gold gesehen. Und wenn man jetzt die Goldpreissteigerung sieht, der Goldpreis ist ja relativ, wird immer gesagt, Gold ist so lohnend. Wenn man mal den Goldpreis nimmt über die letzten 2.000, 3.000 Jahre, das war eine miserable Anlage, wenn man so will, nicht? Und aber im Vergleich zu anderen Dingen, die vergänglich sind, die meisten Dinge sind ja vergänglich, war es dennoch gut, dass man sie gehabt hat. Wo wir auf uns einigen nicht können, wir müssen ja gar nicht uns einigen, wir wollen uns ja gar nicht, wir wollen ja die Diskussion aufrechterhalten. Es
macht doch Spaß.
Ich sage eines, Bitcoin ist für mich eine wertlose Sache, trotz aller Argumente, die wir gebracht haben, weil sie nichts bringt. Mit Bitcoin kann ich nichts aufbauen. Das ist eine Recheneinheit, wenn man so will. Eine Recheneinheit, die da ist. Aber jetzt kommt die Frage, ich bin ja nur auch Praktiker als Anlagestratege. Soll ich jetzt meinen Zuhörern sagen, liege ich in Bitcoin ein? Nein, ich habe sogar bei mir auf der Instagram-Seite gesagt, ich empfehle Bitcoin. Und zwar in drei Tranchen, weil ich habe ja das Prinzip, was die meisten ja auch nicht ganz immer verstehen, ich kaufe nur bei Schwäche und kaufe in drei Tranchen, wenn es fällt. Mich freut, wenn ich eine Aktie kaufe und sie fällt nochmal. Und wenn dann zumindest 15% fällt, dann kaufe ich nochmal und sage, ich hoffe, sie fällt weiter. Dann sage ich, wieso, sie kaufen immer nur fallende Werte, warum warten sie, dass es steigt? Dann sage ich, nein, ich bin Antizykler, ich kaufe das, was keiner will. Und wenn es dann steigt, gehe ich auch relativ früh raus, nach 25-30%, würde ich jetzt zu weit. Das können sich Leute woanders anhören. Nur ist es Folgendes, dass ich empfehle, ursprünglich war ich bei 1%, für Bitcoin, jetzt sagt, habe ich gesagt, mehr würde ich nicht tun, maximal 3%. Und zwar warum? Wenn ich von 100 Euro 3 Euro verliere, dann bin ich nicht arm, dann habe ich noch 97. Und wenn die 97 Euro das einbringen, was der DAX in 36 Jahren bringt, 8% im Jahr, nicht Durchschnitt, verdopple also mein Kapital, wenn man so will, in 9 Jahren, wenn man will, nicht wahr? Dann sage ich, mein Gott, das habe ich ja wieder aufgeholt, die Verluste. Und dann bin ich immer noch im Plus. Das heißt, ich habe eine Summe, die ich anlegen kann. Ich sage mal, man kann den größten Blödsinn anlegen, muss ich gar nicht lange unterhalten, ob es sinnvoll ist oder nicht. Aber wenn die Bitcoin, das war meine Überlegung, wenn die Bitcoin tatsächlich auf die 3 Millionen gehen sollte, und ich würde jetzt meinen Anlegern sagen, geht nicht rein. Und die sagen, der Thieme, der ist ja nun, lebt da nicht mehr, dann ist er in 15 Jahren, bin ich auch nicht mehr dabei. Ich war also, ich will nicht 100 werden, aber so wie Costolani, vielleicht schaffe ich es noch. Aber kurzum, dass man sagen kann, pass mal auf, dann sagen die, der hat damals schon gesagt, keine Bitcoin kaufen. Mein Gott, hätte ich ja nur 1 oder 3% investiert. Bei 3% hat er 50-fache gebracht. Ich hätte 1,5-mal so viel, wie ich heute habe. Also ich hätte ein riesen Vermögen.
3% Investment.
Und das sind meine 3%. Und die 3% lege ich wie folgt an. Ich nehme den aktuellen Preis heute von Bitcoin und sage jedem, kauft euch für 1% Bitcoin, geht gleich nach Stuttgart und dann habt ihr eure Möglichkeiten, wie ihr es machen könnt, nicht wahr? Kauft es euch. Und dann hofft, dass es 20% fällt. Ja, wieso? Ich sage, hofft. Neulich ist er 20% gefallen. Da hätten die Leute, die mir gehört haben, die hätten jetzt 20% nachgekauft. Dein Durchschnittskurs ist niedriger geworden. Und dann hofft nochmal, dass 20% fällt. Dann bist du schon bei 20 oder 22.000. Da sage ich, Leute, wenn ihr da seid, dann bleibt ihr einfach stehen. Die Bitcoin kann auf 10.000 gehen, auf 5.000. Gebt nicht auf. Bleibt einfach drin. Und eines Tages wird die sich höher, und dafür würde ich sogar Geld für wetten. Die wird höher stehen als 70.000 Dollar. Trotz meiner Meinung, sie ist wertlos. Weil es viele, ich würde jetzt nicht sagen, Dumme gibt. Es gibt viele, die eben gutgläubig sind. Der Überzeugte, die sagen, Bitcoin steigt. Und wenn das mehr Leute sind als 19 Millionen, ich wann steigt das? Die Nachfrage, Angebot und Nachfrage, die sagen, ich bin bereit, mehr zu zahlen. Und deswegen sage ich, bis zu 3%, aber diszipliniert sie einkaufen. Und im Gegensatz zu meinen Aktienanlagen mache ich einen Unterschied bei Bitcoin. Ich sage, ihr müsst es nicht verkaufen, wenn es 100.000 wird. Aber wenn es bei 3 Millionen ist, schon mal ein bisschen was rausnehmen, ist ganz gut. Irgendwann würde ich auch mal schwach werden. Dann bitte Gewinnmitnahme verarmt ja laut Costolani nicht. Aber Bitcoin ist eine Sonderkategorie, wobei die Diskussion, die wir beide bisher geführt haben, so erfrischend ich es übrigens finde, das werden wir in Stuttgart, dem sind wir beide zusammen, nicht wahr, in Zürich, werden wir beim guten Glas Wein oder beim Bier nochmal weitermachen. Die Sache ist, die ist ein interessantes Thema. Und man muss nur wissen, was man macht. Und die Schlussfolgerung für mich ist die, bitte nicht mehr als 3% in 3 Tranchen. Und wenn man jeden, und dann sagen, wann fange ich an? Ich sage, ab zu heute. Ideal wäre es, wenn es 20% vom Höchststand anfängt. Und das waren wir ja
noch. Erstmal vor 10 Jahren, aber.
Ja, genau. Aber 3-mal nachkaufen bei Schwäche. Das ist auch bei mir, auch auf Instagram, immer meine Meinung. Dann sagen, wie kann der was empfehlen, weil er sagt, es ist wertlos. Wertloses, wie ich vorhin ausführte, in der Kunst hat auch seinen Preis. Und das ist eigentlich, wo sich der Kreisel für uns beide schließt. Und deswegen sind wir ja auch befreundet, dass wir sagen, komm mal zu. Toleranz, Respekt und Transparenz. Wir sind transparent. Wir sagen ja Toleranz. Ich akzeptiere absolut die Gegenmeinung. Würde ich jetzt groß Bitcoin anlegen? Ich empfehle sogar für manche Leute, also auch meiner Familie, sagt, Kinder, pass mal auf, Bitcoin, wenn es mal schwach ist, kauf ein bisschen ab. Wohl bemerkt, nur maximal 3. Jetzt auch zur anderen Frage. Warum ist Larry King?
Erstmal dran, pass auf. Was passiert denn, wenn wirklich in jedem Portfolio 3%
Bitcoin? Oh, dann explodiert es natürlich, dann hast du Self-Fulfilling Prophecy, das ist ganz klar.
Genau, da sind wir jetzt schon wieder an dem Punkt, wenn sogar schon Heiko Thieme, der Zausel, sagt, leg doch was in Bitcoin an. Weil das ist nämlich das Nächste, wo man auch sagen muss, es hat natürlich was mit Angebot und Nachfrage zu tun. Weil ich immer wieder höre, Bitcoin ist so nur ein Schneeballsystem, du willst dem anderen verkaufen. Ja, ist jedes Mal, wenn ich eine Aktie kaufe, will ich auch hoffen, dass ich später teuer mal verkaufe. Ja, ich habe vielleicht andere Grundlagen ein bisschen dahinter, aber grundsätzlich geht es immer Unternehmer, aber Gebber, also billig einkaufen und teuer verkaufen, das ist das Spiel an der Börse, das ist mit jedem Handelsgut.
Nur der Unterschied zum Aktienmarkt, den du und ich ja auch stark beachten, ich mache das seit 54 Jahren, jetzt ist so, wenn ich eine Aktie kaufe, kaufe ich einen Wert. Ich kaufe künftige Gewinne. die dann mal enttäuscht sind, dann geht es runter, und wenn es besser ist, geht es nach oben. Und ich habe eine, deswegen habe ich ja die Kurs-Gewinn-Verhältnis-Überlegung, das alles eingeführt. Und zum Schluss die Dividendenzahlung, die dann 1966 abgesagt wurden, dann kam dann die Hightech-Werte oder die schnell wachsenden Werte raus. Ach, Gewinne sind nicht wichtig, die reden wir wieder an, Dividenden gar nicht. Und wir zahlen nie Dividenden, aber wir leben vom Wachstum. Also kurzum, die Dinge haben sich in den letzten 60, 70 Jahren verändert, fundamental. Ich war ja in der ganzen Zeit größtenteils mit dabei, habe die Analysen mir angeschaut und so fort. Aber heute hat für mich im Klartext, dass ich sage, passt auf, die Nachfrage treibt den Preis, die Weltbevölkerung wächst, noch bis zu quasi 10 Milliarden, aber wir haben noch genügend Leute, die nachkaufen wollen. Und das ist der Grund, warum die Bitcoin heute noch einen Wert hat. Und seid nicht sauer, wenn sie jetzt von 60 auf 30 fällt, könnt ihr nochmal nachkaufen, das haben wir schon diskutiert. Aber das Entscheidende ist hierbei, dass den Grund, den du vorhin genannt hast, Larry Fink, oder nehmen wir auch Jimmy Diamond von JP Morgan. Beide haben gesagt, nicht wahr, so wie ich es schon seit Jahren gesagt habe, das ist nichts wert. Jetzt mal die Frage an dich. Ich kenne ja die Antwort. Ich will nur wissen, ob du auch auf die Antwort kommst. Warum haben die sich plötzlich 180 Grad gedreht? Weil sie überzeugt sind, dass Bitcoin wert ist, oder war es ein anderer Grund?
Ich glaube, ganz ehrlich, weil einfach die Nachfrage auch bei ihnen langsam an die Tür geklopft hat. Und ganz klar ist, bevor sie sich nicht bewegen, bewegen sie andere. Und schon früh war auch bekannt, dass große Banken für eigenes Geld sich mit Krypto schon beschäftigt hatten. Sie hatten aber kein Produkt, was sie ihren Kunden anbieten konnten. Deswegen haben wir lange im Bankensektor in Amerika, je nachdem, wen du bei der Bank gefragt hast, Eigenhandel, ja, Krypto berücksichtigen, wir machen wir schon was. Produkte für Endkunden, ah nee, ist Teufelszeug, kauf doch lieber unsere ETFs, die wir eh schon haben. Und ich glaube, jetzt, da der Markt langsam so weit ist, dass auch, sagen wir, die Regulatorik so weit war, dass man scheinbar gemerkt hat, ah, die erkennen Bitcoin als Rohstoff an, es gibt schon ein Future-ETF, da müsste man doch vielleicht einen ETF durchkriegen. Und wenn wir einen ETF durchkriegen, ja, dann finden wir ETF auch toll. Das heißt, in Amerika hat eigentlich Bitcoin plötzlich eine extrem gute Lobby, weil die ganzen Vermögensverwalter, die da stehen und Bitcoins bei sich für Kunden verwalten, die haben jetzt Interesse, dass er weiter funktionieren wird.
Jetzt hast du lange auf die Antwort gebraucht und hast du beantworten und du hast den entscheidenden Satz nicht gesagt, weil sie gierig sind, weil Larry King erkennt, dass er daran können wir doch Milliarden verdienen, ob wir jetzt einen Sack voll Horstmanöver verkaufen oder nicht oder Luft oder was auch immer, wir verdienen Geld und sonst verdient es die anderen. Es war die reine Gier dabei zu sein, das ist die einzige Begründung, weswegen selbst die Leute konvertiert sind und ich sage, Leute, ich erkenne doch an eure Motivation, ihr wollt Geld verdienen und ich habe, meine Konvertierung ist nicht, weil ich Geld dran verdiene, ich verdiene daran keinen Pfennig, aber ich sage, bitte, die Logik ist, Bitcoin kann weiter steigen und Jimmy Diamond, wenn er gesagt hat, ist absolut wertlos. Es gibt noch ein paar andere Leute, die das sagen, aber wir, das ist eine kleine Gruppe. Ich werde immer wieder sagen, ich habe eine wertlose Anlage, aber wie in der Kunstszene, wie ich so sagen darf, auch, wenn ich so manche Künstler sehe, wo ich sage, da werden Millionen bezahlt, meine Enkelin macht das weitaus besser, die kriegt aber keine Millionen dafür. Es ist nur die Frage, wie man es verkaufen kann. Es ist der Wert, den die Leute haben, wenn es wirklich wertlos wäre, würde kein Mensch, und jeder würde es anerkennen, würde kein Mensch das kaufen. Aber es ist der Nimbus, es steigt, ist ja auch nachweislich gestiegen. Aber wenn man sagt, was, gib mir mal eine Produktivitätszahl an, warum bin ich dabei? Genau wie im Aktienmarkt. Du hast ein Unternehmen, die sagt, die haben das und das erfunden. Ja, ist das brauchbar? Ja, könnte toll. AI jetzt zurzeit, nicht? Oder alles. Wenn du es nicht für mich in eine Gewinnzahl bringen kannst, dann hat es einen sehr limitierten Wert. Aber so treibt die Welt, nicht wahr? Apropos, wenn sich Leute wundern, wir kommen ans Ende unserer Diskussion. Das hier ist bei mir nicht der klassische rote Schal, den ich habe, sondern das ist der rote Schal von Pamplona. Das ist der Schal, den man bei dem Bullkampf in Pamplona in Nordspanien hat, um diese Jahreszeit im Juli und das weiße Hemd dort, nicht wahr? Weil ich sage, ich bin auf kämpferische Strategie eingestellt.
Muss ich mir jetzt Sorgen nicht machen? Du lieferst dir ein Wettrennen mit den Bullen? Ich möchte dich in Zürich wiedersehen. Denk dran.
Bitte, ich kämpfe nicht mit den Bullen. Ich bin nur das Anzeichen, nicht wahr, für die Katalanen, dass sie sagen, können wir zu oder nicht. Die Katalanen sind ja nicht das. Als Spanier, dass sie sagen, der Heiko Thieme identifiziert sich, wir müssen weiter kämpfen und das, wo wir beide zusammenarbeiten, ist natürlich klar, je mehr Menschen erkennen, dass die Börse mit allen ihren Facetten für Spekulanten, für Langfristanleger etwas Positives bringt und deswegen, wenn die Leute sagen, warum macht der Heiko Thieme das eigentlich noch? Hat er das nötig? Nein, natürlich habe ich es nötig. Kein Geld, sondern weil es mir Spaß macht. Sonst wären meine Gehirnzellen wären alle abgestorben. Hast du mal alte Leute gesehen, über 80? Ich will nicht jetzt alle schlecht machen, aber mein Gott, die reden nur von den Pillen und von den Doktorbesuchen. Da hast du bei mir, kannst du da lange suchen, findest du nichts. Sondern ich will an dem Leben weiter teilnehmen. Ich unterrichte noch virtuell, übrigens jetzt auch an Universitäten. Ich war mit meinen Studenten. Ich möchte versuchen, Leute nach wie vor noch inspirieren. Und solange ich noch bei Börsentagen eingeladen werde, rede ich auch gerne weiter. Und solange du mich noch anrufst und sagst, Heiko, machen wir mal ein Interview, bin ich dabei. Denn das ist das Leben. und den anderen versuchen klarzumachen, wie geht es weiter. Und da bleibe ich sehr, sehr optimistisch. Und ich hoffe, dass Donald Trump nicht gewinnt, sondern dass Kamala Harris die Präsidentin wird. Denn ich war im November, ist ein sehr knappes Rennen, muss man sagen. Dreht sich um 10 bis 70.000 maximal Leute von über 100 Millionen, die wählen können. Weil sie die bessere Alternative hat und weil sie auch ehrlich ist. Denn ein Mann, der 6-mal nicht war pleite gegangen ist, kann sich nicht als eine Erfolgsstory verkaufen. Und der 34-mal als schuldig gesprochen wird, ist nicht unschuldig. Also muss man, ich will jetzt nicht politisch werden, aber wir kommen in eine sehr diffizile Phase hinein. Aber auch das werden und müssen wir überleben. Denn das Leben ist zu schön, um zerstört zu werden für jeden Einzelnen. Wir müssen nur eines darauf sehen, dass es jedem Menschen gut geht, denn wir haben genügend Rohmaterialien, genügend Nahrungsmittel, dass jeder sich satt essen kann, Dach über den Kopf hat. Alles andere kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er dafür mehr arbeiten will oder nicht. Aber wir müssen von der Menschlichkeit davon ausgehen, dass wir allen Menschen die Freiheit genießen. Wenn einer einen Krieg nennt, muss er nicht 8 Jahre ins Gefängnis gehen. Das heißt, wir müssen eine Freizügigkeit haben, es müssen Grundrechte geben. Und darauf kann ich heute Abend ein großes Glas Wein trinken, auf deine Gesundheit ebenfalls. Und ich hoffe, wir haben nochmal die nächste Chance, auch hier unsere Diskussion weiterzubringen. Kann nur jedem empfehlen. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht mit dir. Bleib so, wie du bist. Und denk dran, Heiko Thieme sagt, Bitcoin ist wertlos, aber er kauft.
Lass einfach mal genauso stehen. Und ich bin mir sicher, wir werden uns dieses Jahr auf jeden Fall hier online wiedersehen. Und wie gesagt, am Börsentag in Zürich sehen wir uns auch. Ich freue mich drauf.
Ebenfalls, Heiko, mein Lieber. Tschüss, gemacht. Alles Gute. Tschüsschen, ciao. Danke.